Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Jetzt wird's ernst. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Vielleicht hat es mal jemand zu euch gesagt, als ihr Kinder wart, das ist jetzt kein Spaß mehr, jetzt wird's ernst. Oder wir haben es vielleicht irgendwann in unserem Leben mal gemerkt, jetzt wird's tatsächlich ernst. Jetzt steht etwas auf dem Spiel, jetzt geht es um alles, jetzt kommt's drauf an, jetzt zählt es. Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr. Jetzt lässt sich nichts mehr aussitzen oder irgendwie übertünchen. Jetzt muss ich Farbe bekennen. Das Herumeiern hat ein Ende, denn jetzt wird's ernst. Und heute am Sonntag, 60 Tage vor Ostern, ermuntert uns der Wochenspruch aus Hebräer 3, 15, Gott ernst zu nehmen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Wenn Gott redet, dann wird's ernst. Denn wenn Gott redet, dann meint er es ernst. Er meint, was er sagt. Er lügt nicht. Er albert auch nicht rum. Das mache ich ab und zu ganz gerne, ja? Gott tut das nicht. Auf sein Wort ist Verlass. Sein Wort ist nicht zweideutig, sondern zweischneidig. Es unterscheidet und trennt zwischen Sein und Schein. Und die einzige angemessene Reaktion ist, dass wir auf Gottes Wort hören, dass wir uns sein Wort gesagt sein lassen, dass wir sein Wort ernster nehmen als alles, was wir sonst noch so hören oder sehen oder meinen. Denn an Gottes Wort hängt unser Leben. An Gottes Wort hängt unser Leben. Und das zeigt uns in einer überragenden Schönheit der Predigttext, der für heute vorgesehen ist. Der steht in Jesaja 55. Und ich lese uns das ganze Kapitel, Jesaja 55. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um Jahwes Willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Sucht Jahwe, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zu Jahwe. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel soll vor euch her frohlocken mit Jauchzen, und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und Jahwe soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Der Predigtext ist auch nochmal nach- oder mitzulesen. Und es lohnt sich, diesen Text immer mal wieder zu lesen. Es ist ein unglaublich herrliches Wort, ihr Lieben. Dieses Wort, Jesaja 55, das zeigt ganz klar, glasklar, Gott meint es ernst mit dir. Und das ist die Grundlage, auf der die gute Nachricht von Gottes Zuwendung zu uns Menschen ruht. Das Evangelium ist keine Ansammlung irgendwelcher billiger Worte, es ist keine Sonntagsrede, die sich am Montag schon wieder in Luft auflöst. Das Evangelium ist Gottes ureigenes Wort. Und mit diesem Wort zeigt Gott uns sein Herz. Im Evangelium wird es sichtbar, Gott hat ein Herz für dich und er meint es gut mit dir. Von allem Anfang an hatte Gott nur einen Herzenswunsch, nämlich uns bei sich zu haben. Wie ein Vater oder eine Mutter sich normalerweise freut, wenn die Kinder um ihn oder um sie herum sind. Wenn sie nicht gerade irgendwie austicken oder so, ja? Aber so, nein. Und selbst dann. Das ist Gottes Herzenswunsch, uns bei sich zu haben. Und von diesem Ziel seiner Liebe lässt Gott sich durch nichts und niemanden abbringen. Das lehrt uns Jesaja 55, ein wunderbares Stück Evangelium im Alten Testament. Von ganzem Herzen wirbt Gott um unser Herz. Und es ist derselbe Gott, der im Garten Eden für Adam und Eva nur Gutes im Sinn hatte. Und wie unbegreiflich, dass dann eine ganz kleine, dahergelaufene Schlange mit gespaltener Zunge ausreichte, um Adam und Eva von Gott wegzulocken. Und was im Garten Eden geschah, das wiederholte und wiederholt sich in der Weltgeschichte milliardenfach. Selbst Israel, Gottes auserwähltes Volk, ließ sich immer wieder von Gott weglocken. Religiöse und politische Einflüsse von außen schienen plötzlich verlockender als die Treue zu dem Gott, der sich seit jeher als der ewig Treue erwiesen hat. Aber Gott findet sich mit unserer Untreue nicht ab, Gott sei Dank. Denn er hat nichts gegen uns. Er ist von seinem Wesen her für uns. Nur wollen wir das so oft irgendwie nicht wahrhaben. Und es ist ja auch viel einfacher, sich von einem harten und blutrünstigen Gott abzuwenden und zu sagen, blas mir doch in die Schuhe, als die Liebe des Vaters in den Wind zu schlagen. Und da brauchen wir manchmal diesen harten Gott, der uns ja vermeintlich dazu berechtigt, ihm die kalte Schulter zu zeigen. Und da bleibt Gott im Grunde nichts anderes übrig, als um uns zu werben. Das ganze 55. Kapitel des Jesaja-Buches ist eine einzige göttliche Werbekampagne. Gott listet hier auf, was er uns alles zu bieten hat. Er will sein Volk davon überzeugen, dass er es durch und durch nur gut meint. Es ist ihm ernst. Und zwar im Guten. Und deswegen tritt Gott hier ja im Grunde wie so eine Art Marktschreier auf. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Einer meiner Lieblings- Orte in Jerusalem ist der Platz vor dem Damaskustor. Ich weiß nicht, falls jemand schon mal dort war. Auf diesem Platz ist immer irgendetwas los. Also entweder eine Schießerei oder irgendwas wird verkauft. Aber irgendwas ist dort immer. Und einmal habe ich einen Straßenhändler beobachtet, wie er anderthalb Stunden lang ungefähr, vielleicht waren es auch zwei, alles Mögliche feilbot. Da war eine große Menge und er stand da und hatte kistenweise und noch ein paar Helfer, die ihm ständig irgendwelche Kisten angereicht haben, mit Staubsauger, Fernseher, DVDs, Hosen, Feuerzeuge, Socken, Salatschleudern, alles Mögliche. Also wirklich ein Sammelsurium. Und das alles und noch viel mehr brachte er schreiend und wild gestikulierend unter die Leute. Die haben ihm alles abgekauft. Kistenweise. Den größten Schrott, ja, aber alles hat der unter die Leute gebracht. Ein echtes Verkaufstalent. Und auch Gott will hier etwas an den Mann und die Frau bringen. Aber seine Verkaufsstrategie ist so ein bisschen seltsam, ja. Er spricht die an, die kein Geld haben. Er preist an, wo nichts zu holen ist. Er verkauft umsonst. Kaufe drei, bezahle keins. Also, wenn wir so handeln würden oder der Verkäufer am Damaskustor, dann wären wir schon längst bankrott. Aber die Gnadenlogik der göttlichen Liebe, die durchkreuzt eben unsere mathematische und wirtschaftliche und religiöse Logik von Verlust und Gewinn. Gnade berechnet nicht. Gnade berechnet nicht. Sie gibt und vergibt. Sie schenkt und verschenkt, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Gnade heißt, wir kaufen umsonst. Ein bisschen komisches Kaufen, wenn du nichts dafür bezahlst. Aber so steht es hier, kauft umsonst. Gnade heißt, wir kaufen umsonst. Auf dem Kassenzettel steht, nimm, iss und freu dich. Für dich ist alles schon bezahlt. Gott selbst kommt für dich auf. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann erkennen wir im Licht dieser Gnade, dass uns nicht Gott für dumm verkauft, sondern die Sünde. Die Sünde verkauft uns für dumm. Und Gott deckt dieses dreckige und hinterlistige Spiel der Sünde schonungslos auf. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Die Sünde verspricht euch das Blaue vom Himmel, aber sie gibt euch das Grauen aus der Hölle. Die Sünde belügt und betrügt euch seit Adam und Eva. Sie ist durch und durch böse. Sie ist euer Feind, auch wenn sie sich immer wieder als Freund darstellt. Aber es ist ein falscher Freund. Und deswegen lasst um Gottes Willen die Hände davon. Gott warnt vor der Sünde, weil er uns das Gute gönnt. Das ist der Punkt. Und die Sünde redet uns immer wieder ein, dass Gott uns vor der Sünde warnt, weil er uns das Gute nicht gönnt. Das ist das perfide Spiel der Sünde. Im Licht der Gnade erkennen wir noch ein zweites, nämlich Gott ist kein Mensch. Gut, der Satz mag irgendwie banal erscheinen, Gott ist kein Mensch, aber dieser Satz ist tatsächlich von göttlicher Tiefe. Gott selber lässt es einmal seinem Volk durch den Propheten Hosea ausrichten, in Hosea 11, die Verse 7 bis 9. Da sagt Gott, mein Volk verharrt in der Abkehr von mir. Sie rufen zu Baal, dem Hohen, doch der richtet sie nicht auf. Das ist ungefähr das Gleiche wie hier, warum gebt ihr Geld aus für das, was nicht satt macht? Dieser Baal hilft euch doch nicht. Das Volk fällt trotzdem immer wieder drauf ein und denkt, naja, der alte Jahwe, der kann es doch nicht mehr so richtig, vielleicht ist Baal besser. Was tut Gott? Er redet weiter. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim? Dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Darum komme ich nicht im Zorn. Wir Menschen würden dreinschlagen, wenn uns jemand so verrät wie Israel seinen Gott. Aber ihr Lieben, die Sünde, die verdreht auch unser Verständnis von Gott. Und sie verdreht auch unser Verständnis von uns selbst übrigens. Das hängt zusammen. Durch die Sünde verblendet erscheint Gott uns zu menschlich und zu unmenschlich zugleich. Aber jeweils in der falschen Weise. Gott erscheint uns zu menschlich im Negativen und zu unmenschlich im Positiven. Wir meinen, Gott sei hart und unnachgiebig. Wir meinen, Gott sei weit weg von unserer Lebenswirklichkeit und ganz besonders weit weg von uns in unserer Sünde. Das alles will uns aber die Sünde weismachen. Sie behauptet, Gott habe uns aufgegeben. Er habe uns verlassen. Er habe sich von uns abgewandt, weil wir in Sünde sind. Und wir müssten jetzt mal selber zusehen, wie wir da irgendwie wieder rauskommen und sollen selber das Heft in die Hand nehmen. Hilf dir selbst, dann hilft dir vielleicht Gott, falls es ihn gibt. Aber das Evangelium sagt, Gott ist da. Und zwar mitten in Sünde, Schuld und Tod. Das Kreuz ist der Beweis. Gott hat sich dir vorbehaltlos zugewandt. In seinem Sohn Jesus Christus hat er dich in deiner Sünde, in deiner Schuld, in deinem Leid, in deiner Not, in deinem Tod, in was auch immer aufgesucht. Und heimgesucht. Sünder stoßen den heiligen Gott nicht ab. Im Gegenteil. Gott rümpft nicht die Nase, wenn er einem Sünder begegnet. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Bei denen hat er mal die Nase gerümpft ab und zu. Sondern ich bin gekommen, Sünder und Sünderinnen zur Kehrtwende, zur Umkehr zu rufen. Aus Liebe zu uns Sündern hat Gott seinen Sündlosen, Jesus Christus, für uns Sünder zur Sünde gemacht. Und das hat Paulus vor Augen, wenn er zu Beginn des Römerbriefs mal fragt, verachtest du eigentlich den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass seine Güte dich zur Umkehr treibt. Es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr führt. Nicht sein Zorn, nicht aus Angst will Gott, dass wir zu ihm umkehren, sondern aus Güte und Barmherzigkeit. Und das sehen wir hier. Nichts als Güte und keinerlei Vorwurf spricht hier aus Gottes wärmenden Worten. Sucht Jahwe, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Er ist nahe. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und kehre um zu Jahwe. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott. Und jetzt kommt vielleicht der schönste Satz in dem ganzen Abschnitt. Denn bei ihm ist viel Vergebung, viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir würden vielleicht gar keine Vergebung hoffen und wenn, dann vielleicht ein bisschen. Aber Gott sagt, nein, bei mir ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott ruft uns zu sich. Weil er ganz genau weiß, die Umkehr zu ihm ist lebensnotwendig. Denn er ist die Quelle allen Lebens. Wenn wir nicht regelmäßig trinken, ja, dann sterben wir. Und das Leben von, getrennt von Gott, das führt unweigerlich in den Tod. Das ist ein Naturgesetz. Und darin besteht der wahre Ernst des Lebens. Und deswegen tut Gott in seiner Güte und Menschenliebe alles, ja wirklich alles, dafür, dass wir zu ihm umkehren können. Denn Gott versteht eines beim besten Willen nicht. Und wenn man mal drüber nachdenkt, kann man es eigentlich auch kaum verstehen. In Hesekiel 18 und in Hesekiel 33, gleich zweimal, sagt Gott denselben Satz: Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Warum wollt ihr sterben? So fragt Gott sein Volk, was in der Abkehr von ihm verharrt. Warum wollt ihr sterben? Leuchtet mir nicht ein. Und so fragt Gott heute vielleicht auch dich. Warum willst du sterben? Komm doch zu mir. Ich bin das Leben. Und ich schenke dir lauter Leben in Fülle. Bei mir ist viel Vergebung. Was hindert dich denn daran, dich vertrauensvoll Gott zuzuwenden und seinem Wort zu glauben? Und ich kann es euch sagen, was uns da hindern kann. Es ist auch hier wieder die Sünde, die unser Gottesbild immer wieder vergiftet. Die Sünde redet uns ein, man könne Gott nicht trauen. Das sei ein unsicherer Kantonist. Gottes Wort, das seien doch bloße Worte. Was sind schon Worte? Und gerade hier wird das ganze Unwesen der Sünde offenbar. Denn sie zieht ja gerade die guten Worte Gottes in Zweifel. Sie zieht die guten Worte Gottes in Zweifel, sollte Gott gesagt haben. Die Sünde attackiert im Grunde immer das Evangelium, niemals das Gesetz. Denn dass Gott im Zweifel alles kurz und klein schlägt, das dachten die Menschen zu allen Zeiten. Und deswegen versuchen ja alle Religionen und sogar die atheistischen Religionen, Gott oder irgendwelche höheren Mächte oder was auch immer, irgendwie günstig zu beeinflussen und zu besänftigen oder irgendwie das Ganze zu bewältigen. Man bringt Opfer dar, man geißelt sie vielleicht auch selber, wie auch immer. Man versucht sich auf alle mögliche Art und Weise, sich vor Gott in Sicherheit zu bringen. Und das wirkt so ein bisschen so, auf der einen Seite, als wäre Gott von Grund auf eigentlich böse, aber auch ein bisschen bescheuert. Denn wenn Gott im Ernst mal richtig dreinschlagen wollte, was wären dann unsere ganzen Opfer wert? Würde er sich davon wirklich aufhalten lassen? Ihr Lieben, die Sünde, die belügt uns schamlos. Aber das Blöde ist, dass ihre Verleumdungen immer wieder verfangen und uns davon abhalten, Gott zu suchen und uns ihm wirklich vorbehaltlos anzuvertrauen. Die Sünde flüstert uns ein, du kannst Gott nicht über den Weg trauen. Trau keinem über 40 sozusagen, ja. Die Sünde, die zieht die lauteren Absichten Gottes in Zweifel. Aber Gott findet sich damit nicht ab. Wieder und wieder wirbt er um uns und er erinnert uns: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Jahwe. Was sind denn das für Gedanken? Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ihr Lieben, spricht so ein blutrünstiger und menschenverachtender Gott? Und wenn man die ganze biblische Geschichte von Anfang bis Ende so mal im Raffer überblicken, dann stellt sich noch früher oder später die Frage, warum betreibt Gott eigentlich einen solchen Aufwand für uns Menschen und stellt sich da quasi ans Damaskustor und predigt? Warum lässt Gott nicht locker und beseitigt von sich aus unser tief verwurzeltes Misstrauen und unsere Feindschaft gegen ihn. Wozu der ganze Aufwand? Die Antwort gibt der letzte Vers. Und Jahwe soll es zum Ruhm geschehen, zur Ehre gereichen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Unsere Rettung ist Gottes Ehrensache. Gott lässt es sich nicht nehmen, uns eigenhändig zu retten. Er delegiert das nicht irgendwie an irgendwelche Engel oder so. Er tut es selbst. Und so war es schon bei der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Gott selbst hat Israel mit starker Hand und mit ausgerecktem Arm herausgeführt, um seines Namens willen. Denn seine Ehre stand auf dem Spiel. Ein Gott, der seine Zusagen nicht halten könnte oder wollte, der wäre ja den Gottesdienst nicht wert, den man ihm zu Ehren feiert. Und das nimmt Mose ja mal auf, als Gott mal sagt, na komm, ich kloppt das alle in die Tonne und fangen wir mal neu an, ja. Dann sagt Mose, ja, aber was sagen dann die anderen? Was sagen dann die Nachbarn? Was sagen dann die anderen Völker? Da werden die doch sagen, was bist denn du für ein komischer Gott, der Abraham, Isaac und Jakob das Tollste vom Himmel verspricht und es dann nicht durchzieht. Und Gott sagt, ja, so ist es. Und deswegen lösche ich dieses Volk nicht aus, obwohl es ein halsstarriges und undankbares Volk ist. Seine Ehre steht auf dem Spiel und darum überlässt Gott bei unserer Rettung nichts dem Zufall. Und darum überlässt er auch in keiner Weise unsere Rettung uns. Unsere Rettung ist ganz allein Gottes Sache, von A bis Z und darüber hinaus. Aus Liebe hat Gott sich auf Gnade festgelegt. Denn wie sollten wir eigentlich, die wir doch nichts haben, von ihm etwas erwerben können. Wenn er sagen würde, kommt und kauft mit ein bisschen was und wir hätten nichts, ja, da bringt das schönste Angebot doch nichts. Wie sollten wir, die wir nichts haben, von ihm eigentlich etwas erwerben, etwas kaufen können? Wir stünden mehr als ewig in seiner Schuld. Aber Gott rechnet so nicht. Er sagt, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und kehre um zu Jahwe, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist mehr als viel Vergebung. Und Gott gebe uns Ohren zu hören und Herzen, das zu glauben. Amen.